hören jetzt SWR1-Leute, der Radiotalk als Podcast mit Stefan Siller.
Der Nahostkonflikt, der Gazakrieg, das sind unsere Themen heute in SWR1-Leute. Unser Gast ist der Psychologieprofessor Rolf Verleger, der sich im Zentralrat der Juden und in der jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein für seinen Glauben und seine Glaubensbrüder eingesetzt hat, was ihn aber nicht gehindert hat, die Politik der israelischen Regierung zu kritisieren, weshalb er diese Posten verloren hat. Guten Morgen, Herr Verleger.
Guten Morgen oder auch vielleicht Grüß Gott, denn eigentlich komme ich ja aus Ihrem Sendegebiet, bin ja in Ravensburg geboren und zur Schule gegangen.
Genau, Sie kennen sich in den Gepflogenheiten des Ländles noch aus. Jetzt sind Sie tätig in Lübeck, uns heute zugeschaltet vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Die Waffenruhe im Nahen Osten ist verlängert worden. Gibt Ihnen das Hoffnung?
Im Grunde nicht. Solange nicht der Konflikt, die Wurzel des Konfliktes angegangen wird, wird das immer so weitergehen. Und um den Konflikt zu verstehen, muss man eben seine Wurzel verstehen.
Wir werden Zeit haben, bis 12 Uhr diesen Wurzeln ein bisschen auf den Grund zu gehen. Zunächst einmal noch eine persönliche Frage. Sie haben Familie in Tel Aviv, Ihr Bruder und Ihre Schwester haben Deutschland verlassen, um sich in Israel niederzulassen. Sind die von Hamas-Raketen gefährdet? Wissen Sie, wie es denen geht?
Die sind nicht wirklich gefährdet. Ich meine, so ein Geschoss, wenn es jetzt das Fenster trifft und zum Fenster reinkommt, dann kann man natürlich dabei sterben. Aber bei Alarm muss man eben ins Treppenhaus gehen. Aber das sind ja völlig primitive Waffen,
die nicht ernsthaft Israel gefährden können, weil die meisten auch abgefangen werden, meinen Sie?
Auch das, aber selbst wenn sie durchkämen, die haben ja, das ist ja mehr symbolisch. Also was nicht heißt, dass man das nicht lieber sein lassen sollte.
Ist schon klar. Ich sagte, Sie sind einer gläubigen jüdischen Familie in Deutschland groß geworden. Wie würden Sie das selbst beurteilen? Wie tief sind Sie heute noch im jüdischen Glauben verwurzelt?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Oh. Die Antwort werde ich Ihnen wahrscheinlich erst in meinem Grab geben oder so. Also ich bin ja eben in Ravensburg geboren und da gab es da überhaupt keine Juden, die so gut wie keine, wie überhaupt ja die ganze jüdische Gemeinschaft in Deutschland und Europa ja praktisch ausgerottet worden ist. Mein Vater kam aus Auschwitz, hatte dort seine Frau und seine drei Söhne verloren, also sind ermordet worden, und er hatte die Nummer am Arm, und dann hat er eben nach dem Krieg wollte er nochmal eine jüdische Familie gründen und hat dann mit 48 Jahren meine damals 23-jährige Mutter geheiratet, die als Berliner Jüdin nach Estland deportiert worden war und da ihre Eltern verloren hat. Und dann lebten die erst im Vogtland, also in der DDR, was dann die DDR wurde, in der sowjetischen Zone. Und das fand meine Mutter als Berliner Pflanze doch irgendwie sehr befremdlich. Und dann sind sie nach Westdeutschland ausgewandert, noch vor meiner Geburt, eben im Jahr 1951, und ins Ländle nach Ravensburg gekommen.
Und was ich in Ihrem Buch, das übrigens Israels Irrweg heißt, gelesen habe, sind Sie damit allen Pflichten eines jüdischen Kindes aufgewachsen. Sie mussten zum Beispiel oder durften oder haben jedenfalls Hebräisch gelernt. Wieso hat das dazu geführt, dass Sie nun mal eine Zeit lang in eine Mädchenklasse gehen mussten?
Moment, da muss ich jetzt mal gerade nach. Ah, natürlich, ja, stimmt. Als ich in die Grundschule, auf der Grundschule war der Jungen und Mädchen damals noch getrennt, auf der Neuwiesenschule in Ravensburg. Und unser Religionslehrer kam einmal die Woche aus Stuttgart am Dienstagvormittag. Und in den ersten Klassen, genau, hatten die Buben dann, glaube ich, erst um 10 Uhr Unterricht und die Mädchen aber um 8. Also, weil der Lehrer um 10 kam, war ich dann in der Mädchenklasse, stimmt, ja.
Also der Hebräischunterricht ging vor, das war ganz wichtig.
Der Religionsunterricht, ja.
Alles klar.
Ich meine, Hebräisch lesen hat mir mein Vater beigebracht.
Das konnten Sie schon sehr früh?
Ja, ich konnte mit 6 Jahren Hebräisch lesen. Also ich glaube sogar eher als lateinische Buchstaben.
Ja. Okay. Wie sah zum Beispiel der Sabbat für Sie aus?
Naja, wir haben immer Freitagabend Schabbat gefeiert. Also mein Vater, muss man erklären, Der kam aus Osteuropa ja im Grunde, aus dieser Kultur, der chassidischen Kultur, die bedeutet, dass man durch die Erfüllung von Gottes Geboten wird man es dazu bringen, dass diese Welt erlöst wird. Ja, das, wo die Erfüllung jedes Gebots, egal wie sinnlos, wird dazu führen, dass die Welt wieder heil gemacht wird.
Na, Ihr Vater hat das nicht für sinnlos gehalten, vermutlich, ne?
Mein Vater war kein Intellektueller, der war in dieser Tradition groß geworden, das war seine Tradition, aber er hat im Grunde nicht dran geglaubt mehr nach Auschwitz. Und er hat gesagt, ich vermittle das alles meinen Kindern und dann können sie ja selber wählen, was sie daraus machen. Das finde ich großartig, weil wie ich es jetzt mache heute, ich denke mir immer, mein Vater wäre mit mir zufrieden. Er hat es ja selber gesagt. Ja. Und Freitagabend haben wir erst gebetet zu dritt, mein Bruder, mein Vater und ich. Unsere Schwester war noch ein bisschen klein und dann gab es halt ganz traditionell mit Kerzen und gefilte Fisch und Suppe und wir haben die Lieder gesungen, die man da am Freitagabend singt und ja. Und Samstag war ja noch Schule damals, aber als wir dann spätestens, als wir Bar Mitzwa geworden waren mit 13, bin ich dann hingelaufen, nicht mehr Fahrrad gefahren, nichts getragen, war alles schon in der Schule deponiert, ich brauchte nicht schreiben, sind alles Arbeiten, die man nicht tun darf und das ging so.
Was pflegen Sie von diesen Traditionen heute noch?
Ja, das ist eine gute Frage. So mit 18, mein Bruder war dann schon weg, der ist nach Israel gegangen, weil er irgendwie eine jüdische Umgebung brauchte, um all diese Gebote, die man ein Gläubiger erfüllen muss, zu leben. Und das tut er heute auch noch. Da habe ich mich davon ein Stück losgesagt. Das war ja Studentenbewegungszeit und habe mich anderen Dingen und anderen Religionen gewidmet und auch eben damals meine jetzige Frau kennengelernt, die ja nicht jüdisch ist. Und wir haben ja auch Kinder, die nach orthodoxem Gesichtspunkt keine Juden sind, weil man ja eine jüdische Mutter haben muss. Bin ich auch nicht der Einzige damals im Zentralrat gewesen, da gab es noch mehr davon.
Ich habe vorhin erzählt, dass Sie in einer gläubigen Familie in Ravensburg aufgewachsen sind und auch die jüdischen Pflichten als Kind erfüllen mussten. Und Sie haben dann irgendwann auch mitbekommen, ganz viele Verwandte sind in Deutschland im Holocaust ums Leben gekommen. Das heißt konkret, ermordet worden. Hatten Sie irgendwann mal einen Hass auf Deutsche?
Das war mehr eine bedrückende Atmosphäre, in der wir in den 50er, 60er Jahren aufgewachsen sind. Heute ist ja Deutschland glücklicherweise Weltmeister in Vergangenheitsbewältigung. Aber damals, kein Mensch hat sich interessiert dafür, was Juden mitgemacht hatten. Man hat ja selber so viel gelitten im Krieg. Also eine ähnliche Einstellung, wie viele Leute gegenüber den Ostvertriebenen hatten. Und meine Eltern, denke ich, waren ziemlich alleingelassen mit ihrer Lebensgeschichte. Und diese Bedrückung, die war irgendwie schon spürbar.
Ja. Es muss sich ja irgendwas getan haben, wenn Ihr Bruder und Ihre Schwester nach Israel ausgewandert sind, um in einer jüdischen Umgebung zu leben, aber sie es hier gehalten hat. Wo sehen Sie da die Unterschiede?
Also ich habe überhaupt keine Verwandten in Deutschland. Die sind entweder ermordet worden oder rechtzeitig ausgewandert oder eben dann die Kinder von den Überlebenden, wie meine beiden Geschwister, eben auch nach Israel oder USA ausgewandert, die Verwandten, die ich noch als Kind hatte. Dass es mich hier gehalten hat, ich finde, das ist das Vorbild meines Vaters, der die örtliche Fußballmannschaft immer unterstützt hat nach dem Krieg, der auch Funktionär beim FV Ravensburg war und der das hier als seine Heimat empfunden hat, obwohl er ja, man hörte ja, dass er eigentlich nicht von hier ist. Er ist ja noch in 1899 in Polen, damals Zarenreich, geboren und Jiddisch war seine Muttersprache und das hörte man auch, wenn er Deutsch sprach.
Wie sehr hat sich das Verhältnis zu Ihrem Bruder beispielsweise entspannt, der Ihnen ja, übel genommen hat, dass Sie eine Nicht-Jüdin geheiratet haben und die wollte er dann auch zu Hause nicht empfangen?
Ja, jetzt wo er seine vier Kinder, wo die groß geworden sind und er sie alle unter die Haube gebracht hat und inzwischen 13 Enkel, kein Horror hat, ja, da sieht er das gelassener. Aber jetzt ist es auch ein bisschen zu spät. Also wir haben uns schon sehr auseinandergelebt.
Das heißt, sie reden zwar miteinander, aber nicht über inhaltliche, geschweige denn über politische Dinge?
Über Politik diskutiere ich nicht mit meiner Verwandtschaft, um Himmels Willen. Das gibt ja nur Streit. Ich habe vor 20 Jahren gewagt, meinen Bruder zu fragen, wie er zu Baruch Goldstein steht, diesem Mann, der in eine Synagoge in Hebron gegangen ist mit Maschinengewehr und damals dort 20 oder ich weiß nicht mehr genau wie viele, 20 gläubige betende Moslems umgebracht hatte, also ein jüdischer Selbstmordattentäter und der ja von einigen verehrt wird und dessen Grab eine Wallfahrtsstätte ist. Und mein Bruder, der ein streng religiöser Mensch ist, hat das aufs Schärfste verurteilt. Das finde ich gut.
Über die Geschichte und die tiefen Ursachen des Nahostkonflikts reden wir noch ausführlicher. Jetzt erstmal zur aktuellen Situation. Was werfen Sie der israelischen Regierung vor? Was kritisieren Sie am Vorgehen?
Man sollte keine Pogrome und keine Massaker veranstalten. Und das dann auch noch im Namen des Judentums. Das werfe ich Ihnen vor, um es ein bisschen auszuführen. Es heißt ja, jeder Staat habe das Recht, das Leben seiner Bürger zu verteidigen. Und also wenn das der große Teil unserer Politiker und der Medien sagt, dann blenden sie ja auch die aktuelle Geschichte völlig aus. Die begann, sagen wir mal, mit den Scheitern der Kerry-Verhandlungen vor ein paar Monaten. Dass der Außenminister Kerry hatte die Schuld am Scheitern ziemlich eindeutig Israel gegeben, wegen des fortgesetzten Siedlungsbaus, sprich Landraub, heißt das ja, dass es den Palästinensern weggenommen wird, das Land, und wegen der Weigerung, vereinbarungsgemäß weitere Gefangene freizulassen. Daraufhin sind die Verhandlungen gescheitert. Die Palästinenser haben gesagt, wir bilden jetzt eine Einheitsregierung aus Fatah und Hamas. Und Netanyahu hat gesagt, das lasse er nicht zu. Europäer und USA waren da gar nicht so negativ, aber Netanyahu wollte das nicht haben. Hat dann ja angefangen, gegen die Hamas Razzien zu machen. Dabei sind auch Leute erschossen worden. Es wurden bei einer Demonstration am Unabhängigkeitstag für die Palästinenser, der Nakba-Tag, der Jahrestag der Vertreibung, wurden zwei palästinensische Jugendliche erschossen von israelischen bewaffneten Organen, und zwar nicht von vorne, sondern in den Rücken. Und dann passierte dieser Mord an den drei jüdischen Jugendlichen, der als eine Entführung vielleicht geplant war, keine Ahnung, aber jedenfalls als solche dann ausgegeben wurde und die israelische Regierung, obwohl sie ja wusste, dass die längst tot sind, damit Razzien und weitere Einsperren von Hamas-Mitgliedern gemacht hat. Und dann fingen die da an, im Gazastreifen ihre Geschosse abzuschießen. Israel antwortete und weil Israel viel effektiver ist, wurden natürlich dabei ein paar Leute auch umgebracht. Und dann begann ja diese Auseinandersetzung. Ja, und also davon zu reden, dass die Hamas jetzt da irgendwie aus Jux und Tollerei angefangen hätte, Israel zu beschießen und die sich natürlich dagegen wehren könnten, indem sie nun 2000 Leute umbringen, ist eine absurde Geschichtsverfälschung.
Werfen Sie denn der israelischen Regierung Menschenrechtsverletzungen vor?
Die sind ja offensichtlich, natürlich.
Wie soll sich Israel verhalten, wenn die Hamas sagt, wir möchten diesen Staat vernichten und mit den eigenen, natürlich nicht ganz ausreichenden Mitteln ein paar Raketen rüber zu schießen, wobei ich das nicht geringschätzen will, wenn Menschen dabei ums Leben können?
Ja.
Wie soll Israel da reagieren?
Wissen Sie, was der Schlüssel zur Lösung dieses Konflikts ist? Der Konflikt ist ja, dass Israel auf geraubtem Land lebt. Ja, 1948 wurden Hunderttausende von Palästinensern vertrieben. Das kann ja vorkommen im Krieg. Aber, und das ist ein großes Unrecht, ihr gesamtes Land wurde enteignet. In Gaza leben ja Menschen, die noch den Hausschlüssel von ihrem Haus in Jaffa haben und sonst nichts mehr. Leute, die in den 50er Jahren aus Aschkelon, was sie jetzt da beschießen, auf Lastwagen nach Gaza deportiert worden sind. Und der Schlüssel zur Lösung des gesamten Konflikts ist, wenn Israel die Palästinenser für diese Ungerechtigkeiten um Verzeihung bitten würde.
Sie kritisieren als Jude die Politik der israelischen Regierung und haben eben gesagt, der Nahostkonflikt beruht auf Landraub. Aber die Gründung Israels am 14.08.48 war doch ein Auftrag der Weltgemeinschaft, ein UN-Mandat.
Also die Geschichte des modernen Staats Israels, die reicht ja circa 100 Jahre zurück. Der wichtige Zeitpunkt ist die Balfour-Deklaration 1917. Als Großbritannien, die damalige Weltmacht, das Osmanische Reich zerlegen wollte und gesagt hat, wir werden dort eine Heimstätte für die Juden einrichten. Da die Juden vor 100 Jahren lebten ja mehr oder weniger frei in Europa oder mal andersrum mehr oder weniger diskriminiert. Und die Diskriminierung war besonders stark im Zarenreich, wo es ja auch Pogrome gab um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert und tausende Juden ermordet worden sind und die Juden eben zu Hunderttausenden aus dem Zarenreich auswanderten. Die allermeisten gingen ja in die USA, wenn es ihnen möglich war. Manche blieben auch hier in Mitteleuropa hängen, wie die Familie meines Vaters. Und nur einige wenige gingen dann in diese jüdische Heimstätte aus Idealismus, weil man ja ein neues Leben, selbstbestimmtes Leben errichten wollte. Viele andere Juden waren Sozialisten oder Kommunisten und wollten Emanzipation für alle. Andere, wie die Familie meiner Mutter in Deutschland, in Berlin, wollten hier halt gute Bürger sein. Es ist auch interessant zu wissen, dass das einzige jüdische Kabinettsmitglied damals im englischen Kabinett 1917 gegen die Balfour-Deklaration war, gegen die Errichtung einer Heimstätte, mit dem, wie sich doch zeigte, richtigen Argument, dass dadurch der Antisemitismus nur befördert würde, weil er sich sagte, wenn es sowas gibt, dann werden die Leute hier sagen, Juden raus, verschwindet nach Palästina. Und so ist es dann ja in Mitteleuropa unter Hitler gekommen. Und dann noch schlimmer, ja, dass das europäische Judentum ja praktisch vernichtet worden ist. Und dann war alles, was uns, der Generation meiner Eltern blieb, nach der Vernichtung hier, war ja diese Hoffnung, dieses neue Land. Das Problem war, dass das kein leeres Land war. Da lebten ja Leute. Europa hatte vor 100 Jahren England verkündet, wir errichten eine Heimstätte. Und das ging natürlich auf Kosten der Leute, die da wohnten. Und dann kam es sofort in den 20er Jahren zu Mord und Totschlag, zu erbitterten Konflikten, die dann darin mündeten, dass Großbritannien all dessen nicht mehr Herr wurde und schließlich dann in dem UNO-Beschluss zur Teilung des Mandatsgebiets Palästina in einen Staat Israel und einen Staat der Palästinenser mündete. Dieser zweite Teil der UNO-Resolution ist bis heute nicht erfüllt.
Wenn man sich mal anschaut, was dieses UN-Mandat vorgesehen hat, auch wie die Landaufteilung inklusive Jerusalem damals aussehen sollte, und wenn man sich heute die Landkarte anguckt, wie hat sich das entwickelt?
Naja, Israel, der jüdische Teil, ist immer größer geworden und ist ja heute das gesamte Mandatsgebiet Palästina, weil das ja, also gut, es gibt ja die Waffenstillstandslinien dann nach dem 1948er Krieg, die sind ja nun allgemein akzeptiert, auch von der PLO und im Grunde auch von der Hamas. Aber Israel hat jetzt ja im 67er Krieg vor 47 Jahren, ja, stimmt, die gesamte Westufer des Jordans besetzt und holt sich da immer mehr und immer mehr Land und ohne jedes Unrechtsbewusstsein. Das ist ja nicht eigenes Land. Das Grundproblem ist ja die Vertreibung der Palästinenser damals zur Gründung Israels, wo 700.000 wahrscheinlich etwa vertrieben worden sind. Und die UN-Resolution beinhalteten ja, dass die zurückkommen sollten. Aber Israel hat einen Teufel getan und hat im Gegenteil, und ich meine, wie diese Leute, die sind im Allgemeinen vertrieben worden und nicht von alleine geflohen. Aber wie auch immer, ihr Land wurde danach von Israel enteignet. Und dafür gibt es keinen Rechtstitel. Das ist einfach ein Unrecht. Und solange das Schwert auf geraubtem Land, kann man nicht in Frieden leben. Es muss eine Anerkennung dieses Unrechts her, sonst wird das nichts.
Israel behauptet, Besatzungsmacht sein und bleiben zu müssen, um die Existenz des eigenen Landes zu sichern. Wie geht Israel mit der Bevölkerung im Westjordanland und erst recht im Gazastreifen um? Gaza ist im Prinzip nach wie vor eingekesselt.
Tja, Gaza ist ein großes Gefängnis und Israel hat den Schlüssel und Ägypten den Schlüssel der Hintertür. Und In der Westbank herrscht, also auf dem Westufer herrscht Kriegsrecht. Ich will Ihnen mal ein einfaches Beispiel geben, das mir ein palästinensischer Freund hier erzählt hat, wie über die Rechtssituation in Israel. Nehmen Sie, da hat ein Araber hat ein Haus in Haifa. Dann stirbt er, das erben seine beiden Söhne. Der eine Sohn lebt in Haifa, der andere Sohn ist in den USA. Da ist er praktisch ausgewandert. Nun verliert man als nichtjüdischer Israeli, wenn man 5 Jahre weg war, verliert man seine Staatsbürgerschaft. Und was schlimmer ist, in diesem Fall darf er dann auch kein Haus, keine Immobilienbesitz mehr haben. Dann fällt die Hälfte dieses Hauses in Haifa an den israelischen Staat. Dann ist der israelische Staat mit dem anderen Sohn dann Hausbesitzer. Wenn der jetzt das Dach reparieren will, sagt der Staat nein. Ja? Und auf diese Weise passiert andauernd eine kalte Enteignung. Das ist mit unseren Rechtsvorstellungen nicht vereinbar. Das ist die Rechtsvorstellung eines jüdischen Staates, der da entstehen soll, rein von allen anderen Rasse- und Volkselementen. Das kann man in Deutschland nicht gut finden. Und das kann man auch als Jude nicht gut finden, der als Nachfahre von Diskriminierung hier erlebt hat.
Wir haben über die Ursachen des Nahostkonflikts gesprochen und sollten jetzt darüber reden, wie kommt man da, wenn überhaupt, wieder raus? Darf, kann, muss man mit einer Organisation, der Hamas nämlich, verhandeln, die Raketen auf Israel schießt, Zivilisten als Schutzschilde benutzt und sagt, Israel muss von der Landkarte verschwinden?
Sind wir schon auf Sendung?
Wir sind schon auf Sendung
ja, und die Frage ist durchaus dazu sagen.
Die Frage ist durchaus ernst gemeint.
Ja, die Hamas, ist nicht bewiesen. Das ist eine Propagandageschichte, dass sie Menschen als Schutzschilde benutzt. Und natürlich muss man mit der Hamas verhandeln. Die Hamas ist die gewählte Regierung der Palästinenser bei den letzten freien demokratischen und geheimen Wahlen im Jahre 2006 war es, glaube ich. Und ist natürlich weit mehr als eine bewaffnete Organisation von Terroristen oder Freiheitskämpfern, je nach Gesichtspunkt, sondern es ist eine Partei, wie die CDU auch. Ja, das war ein schwerer Fehler von der EU unter Führung von Angela Merkel, dass die Hamas geschnitten worden ist. Das hat die Lage in einem Ausmaß verschärft, den wir heute erleben. Wie kommt man da raus? Im Prinzip gibt es die jetzige Lage ist, dass Israel eine Demokratie ist für Juden und auch für die israelischen Araber zum größten Teil mit ein paar Einschränkungen und eine Militärherrschaft, eine Militärdiktatur über die Palästinenser in der Westbank und in Gaza. Das ist ein Apartheidssystem. Und dieses Apartheidssystem könnte jetzt andauern mit fortgesetztem Landraub, das ist Möglichkeit 1, also dass die Ungerechtigkeit perpetuiert wird. Möglichkeit 2 ist die von allen Politikern hier mantramäßig vorgetragene Zwei-Staaten-Lösung, dass die Palästinenser in den besetzten Gebieten ein eigenes Staatswesen gründen. Das ist praktisch, jeden Tag wird es unmöglicher, weil Israel fortgesetzt Siedlungen baut, das heißt palästinensisches Land raubt. Da gibt es keinen zweiten Staat mehr. Möglichkeit 3 ist, wird von ein paar israelischen Politikern inzwischen offen propagiert, die restlichen Araber auch noch zu vertreiben. Die können ja in Jordanien ihren Staat gründen. Ja, also Möglichkeit 3 wäre eine himmelschreiende neue Ungerechtigkeit. Und Möglichkeit 4 ist dass dieser Staat, so wie er ist, ein Staat seiner Bürger wird. Ein normaler Staat und eben kein jüdischer Staat mehr. Ja, diese historische Chance hat Israel durch die Ablehnung der Zwei-Staaten-Lösung letztlich verspielt. Es sei denn, sie schmeißen die restliche arabische Bevölkerungsmehrheit eben auch noch mal raus in einem himmelschreienden Unrecht. Das sind die 4 Möglichkeiten und da kann man sich entscheiden. Ja. Und da Israel der Stärkere ist, die werden nicht einlenken. Was es braucht, ist Druck von außen. Druck von Deutschland und der EU. Das ist unser ureigenstes Interesse, dass da endlich eine friedliche Lösung zustande kommt. Und Antisemitismus hin oder her, ja, das ist doch alles Quatsch. Es geht darum, dass da eine gerechte und tragfähige und mit unseren Wertvorstellungen vereinbare Lösung zustande kommt.
Noch ein Satz zu möglichen Wegen zum Frieden, Herr Verleger. Wie könnten Kompromisse aussehen? Wo muss die Hamas auf Israel zugehen? Was müssen die für Kompromisse eingehen und was umgekehrt Israel?
es ist ja nicht nur die Hamas, also die Hamas als Vertreterin des palästinensischen Volkes, die Hamas zusammen mit der PLO. Man wird sich gegenseitig das Existenzrecht zubilligen müssen. Und das tun ja große Teile der palästinensischen Politik auch schon. Und verschämt auch die Hamas. Für die andere Seite gilt genau das Gleiche. Im Parteiprogramm der Regierungspartei von Netanyahu steht drin, dass eine Gründung eines Palästinenserstaates ausgeschlossen ist. Und die müssen sich beide aufeinander zubewegen. Aber der Israel ist der Stärkere, derjenige, der das, der die Vertreibung, der sich an keine UNO-Resolution gehalten hat, der erste Schritt muss von Israel kommen für all dies, was den Palästinensern angetan worden ist, sie um Verzeihung bitten. Mhm. Und wenn die Geisteshaltung stimmt, der Rest regelt sich von alleine. Ich meine, ich als Jude lebe gern heute in Deutschland, nicht weil die und jene Entschädigung gelaufen ist oder so, sondern weil hier völlig klar ist, was das Klima ist, dass die Untaten, denen die Generation meiner Eltern und Großeltern zum Opfer gefallen sind, meine Großeltern persönlich und viele meiner Verwandten, dass das von dem heutigen Deutschland glaubhaft bedauert wird. Und in so einem Klima kann man gut leben. Mhm. Wenn das nicht stimmt, dann regelt sich der Rest von selbst.
Israel reagiert in der Regel sehr empfindlich auf Kritik, speziell wenn sie von Freunden kommt, aus den USA oder eben aus Deutschland, wird sie schnell als antisemitisch bezeichnet. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Graumann, hat davon gesprochen, dass im Moment die schlimmste Zeit seit der Nazi-Ära wäre. Was halten Sie von dieser Äußerung?
Ich finde Herrn Graumann einen intelligenten und charmanten Menschen und verstehe das nicht, dass er so reden kann. Mein Vorbild ist Bubis und eigentlich auch Herrn Graumanns Vorbild. Sind ja beide Frankfurter gewesen. Bubis trat ja in den 90er Jahren als Sprecher aller Minderheiten auf, ging nach Rostock, als da das Pogrom gegen die Vietnamesen lief, war zur Stelle, als türkische Familien verbrannt sind. Es war völlig klar, dass es nicht mehr ein Antisemitismus in dem Sinne hier gibt, sondern dass es um Auflodern von Fremdenhass geht, dem man entgegentreten muss. Und die schlimmsten Zeiten waren natürlich damals, die 90er Jahre, als hier Mord und Totschlag sogar plötzlich in Deutschland ausbrach. Was heute ist, ist doch, dass Israel kritisiert wird. Und das ist doch ein Herbeireden von Antisemitismus, weil man behauptet, Kritik an Israel, Entsetzen über diese Unrechtstaten hätte irgendetwas mit Rassenhass und Fremdenhass zu tun. Ich muss noch was dazu sagen. Ja, wenn man mit einem Finger auf die anderen zeigt, zeigen auch vier auf einen selber zurück. Sie haben öfters in Ihrer Anmoderation gesagt, ich hätte meine Ämter im Zentralrat verloren, in der jüdischen Gemeinschaft. Wissen Sie, was das Fass, der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte, dass hier die Basis in Schleswig-Holstein gesagt hat, nee, das soll nicht mehr unser Delegierter im Zentralrat sein? Das war das, dass ich einen Vortrag auf dem Jahrestreffen der muslimischen Jugend Deutschlands gehalten habe. Ja, von wegen, es will sagen, es gibt in Israel und auch in der jüdischen Gemeinschaft hier leider Gottes inzwischen einen Haufen antimuslimische Ressentiments. Und da könnte man mal ein bisschen aufräumen.
Ich will Ihnen nicht verschweigen, dass wir inzwischen doch zahlreiche Mails mit Meinungsäußerungen zu dieser Sendung bekommen haben.
Und das ist schön.
Und die übergroße Zahl dieser Mails, ich würde mal jetzt über den Daumen schätzen, 80-90% bedanken sich dafür, dass Sie so offene Worte gefunden haben und sagen, Sie haben viel in dieser Sendung gelernt. Unsere Sendezeit ist zu Ende. Ich bedanke mich, dass Sie 2 Stunden Zeit für uns hatten und bedanke mich für das Gespräch. Tschüss, Herr Verleger.
Ja, tschüss.
SWR1, Leute, der Radiotalk. Werktags von 10 bis 12 in SWR1.